Erlebnis ist mindestens so lange her.
Radio frei.
Radio frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Heute wird es noch einmal sehr klassisch. Wir reisen sehr weit in die Zeit zurück oder wir reisen sehr weit in die Zukunft, wie man auch immer das interpretieren möchte. Heute geht es um Science-Fiction-Filme, die schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel haben und dementsprechend betagt ist dann auch die Zukunftsvision, die diese beiden Filme jeweils präsentieren. Die stammen aus unterschiedlichen Jahrzehnten, also auch die Menschheitsgeschichte und das, was drumherum um solche Filmprojekte passiert, spielt ja auch immer eine ganz große Rolle und hat einen großen Einfluss darauf, wie der Film nun ist und was er tut und was er erzählt. Das sind zwei Filme, die ich als Kind sehr gern gesehen habe, auch wenn ich vielleicht noch ein bisschen zu jung war, um alles wirklich vollständig zu verstehen. Damals habe ich beide Filme sehr oft gesehen und mag die auch sehr, auch wenn es da vielleicht andere Meinungen vielleicht drüber gibt. Wir fangen an mit einem Film aus dem Jahre 1972, der hieß bei uns Lautlos im Weltall, im Originaltitel Silent Running. Bruce Dern, ein sehr junger Bruce Dern, damals in der Hauptrolle, Regie hat Douglas Trumbull geführt. Das ist ein Filmemacher gewesen, der in den 70er Jahren vor allem als Special Effects Kameramann tätig war, hat unter anderem die Special oder mit an den Special Effects zu Odyssey 2001 von Stanley Kubrick mitgearbeitet, war mit an den Star Trek Kinofilmen beteiligt. Bei Blade Runner war er der Special Effects Kameramann und hat eben auch vereinzelt Regiearbeiten geführt und ich glaube auch diese Tätigkeit als Special Effects Mensch, die hat er bis zum Schluss ausgeführt. Er ist 2023 gestorben und hat vorher aber noch an den Special Effects der Serie Rings of Power mit dran gearbeitet. Und eine seiner erfolgreichsten Regiearbeiten oder überhaupt das in Erscheinung treten auf der Filmwelt Leinwandbühne war Silent Running, wie gesagt 1972 erschienen, und das ist ein Film, der wird immer gern so ein bisschen als so Hippie-Film abgetan. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, denn er ist eben zu einer bestimmten Zeit, eben in den 70ern, da ging es gerade noch ziemlich hoch her mit der Hippie-Kultur in den USA vor allem, ist er erschienen und präsentiert und erzählt eben auch starke Motive, die man durchaus der Hippie-Bewegung zuordnen kann. Es geht um Frieden, es geht um den Schutz der Umwelt, die Rettung der Menschheit spielt eine Rolle, die Naturverbundenheit ist ganz wichtig in diesem Film und auch das Auflehnen und Rebellieren gegen bestehende Strukturen sind ein zentrales Motiv. Es ist erstaunlich, aber dieser Film lief tatsächlich in den DDR-Kinos damals, was man angesichts der Motive nicht so richtig glauben kann, aber es ist passiert. In Silent Running geht es um einen Astronauten. Er heißt Freeman Lowell und ist mit drei anderen Astronauten auf einem gigantischen Raumschiff im Weltraum unterwegs. Und die Mission dieses Raumschiffs, da sind noch ganz viele andere dabei, Raumschiffflotten, die haben die letzten überlebenden Wälder der Erde in riesigen Kuppeln gerettet und ins Weltall geschossen, da die Bäume und die Wälder Schritt für Schritt gestorben sind und die Erde im Grunde ein kahler Planet ist. Und wie gesagt, um die letzten Bäume und die letzten Wälder zu retten, wurden die in Kuppeln ins Weltall geschossen. Und Freeman Lowell ist einer der Astronauten, der eben diese Kuppeln bewacht und pflegt und fühlt sich dort auch sehr wohl. Also er ist oft im Wald, er baut sein eigenes Gemüse an, obwohl um ihn herum alles synthetisch ist und künstlich erzeugt wird. Und seine Kollegen, die essen auch nur künstliches Essen. Er geht gerne schwimmen, er hat gerne mit Tieren. Also er ist ein sehr naturverbundener Mensch und fühlt sich pudelwohl in diesen Kuppeln. Und eines Tages kommt aber der Befehl von der Erde, diese Kuppeln zu zerstören, denn es lohnt sich einfach nicht mehr, es ist zu teuer, es gibt keine Möglichkeit, diese Bäume jemals wieder auf der Erde anzupflanzen. Kommt zurück, wir brauchen die Raumschiffe für was anderes. Und wie gesagt, sie bekommen den Befehl, die Kuppeln zu zerstören. Und seine Kollegen machen sich da auch gleich ganz fröhlich ans Werk, denn die freuen sich natürlich irgendwie, dass sie nach Hause kommen können. Nur Freeman möchte das nicht. Er rebelliert, er widersetzt sich sehr, wie ich finde, ziemlich skrupellos dem Befehl und flieht mit der letzten Kuppel, die es noch gibt, schnappt sich das Raumschiff mit der Kuppel und flieht und täuscht aber vor, dass er irgendwie einen Unfall hatte und irgendwie verschollen ist und rast dann also ins Weltall raus und lebt dann fortan alleine mit in Gesellschaft von zwei sehr niedlichen Robotern und ist sozusagen happy in seinem Wald. Das ist die Geschichte dieses Films. Ich fand das schon immer ziemlich beeindruckend, wie diese Geschichte aufgebaut ist, wie dieser Typ charakterisiert wird, der sozusagen das Leben irgendwie achtet, das Leben und die Natur, aber auf der anderen Seite keine Skrupel hat, auch zu töten und zu morden, um eben diesen Wald weiterhin zu retten. Und trotzdem ist er grundsätzlich ist er irgendwie der Held, aber auch irgendwie ein Anti-Held. Unsympathisch fand ich ihn schon auch immer ein bisschen. Er wirkte immer ein bisschen arrogant, auch gerade im Umgang mit den Robotern, die so ein bisschen kindlicher sind. Fand ich den immer schon ein bisschen merkwürdig, ambivalent auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ein spannender Film mit einer sehr interessanten Geschichte und einem ziemlich krassen Ende auch, ohne dass ich das jetzt an dieser Stelle spoilere. Die Musik ist relativ besonders aus unserer Perspektive. Die stammt vom Komponisten Peter Schinkele. Und das ist, auch wenn man das nicht glauben mag, angesichts des Namens, ein amerikanischer Komponist. Der ist in Iowa geboren und ist das, was man so als zeitgenössischen klassischen Komponisten bezeichnen kann, der aber gar nicht jetzt in dieser experimentelleren, zeitgenössischeren Zwölftonmusik unterwegs war, sondern richtige Sinfonien komponiert hat und so Zyklen und Alben und ganz viele verrückte, auch fantastische und utopische Geschichten erzählt hat durch seine Musik und gar nicht so viel Film Musik gemacht hat. Das Lautlos im Weltraum, dieser Soundtrack ist im Grunde seine erfolgreichste Soundtrack-Arbeit, hat ansonsten aber ganz viel andere Musik komponiert. Und diese Musik hat er auch wie so einen Zyklus aufgezogen, alles so ein bisschen eine Mischung aus psychedelischer Rockmusik. Anleihen hat das auf jeden Fall mit sehr klassisch klingenden Orchesterpassagen. Und Joanne Baez hat mitgemacht, eine Sängerin, die man natürlich kennt, die vor allem eben für die Hippie-Kultur, glaube ich, eine ganz zentrale Figur gewesen ist. Die hat hier zwei Songs mit gesungen. Das muss man mögen, habe ich festgestellt, als ich es jetzt mal wieder gehört habe. Die Art, ihre Art zu singen ist auf jeden Fall speziell und auch die Art, wie sie aufgenommen wurde, ist, das hat irgendwie immer was Schrilles, finde ich. Also ne, nichts gegen Joan Baez als Institution und Persönlichkeit, aber in dem Soundtrack fand ich sie immer, auch als Kind schon, immer ein bisschen anstrengend. Wir hören jetzt einfach mal rein in den Soundtrack zu Lautlos im Weltraum bzw. Silent Running aus dem Jahr 1972, komponiert von Peter Schinkele.
Child growing wild Wo kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh,
willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute Musik aus alten oder älteren Science-Fiction-Filmen, die ich in meiner Kindheit geguckt habe. Ihr dürft jetzt nicht so sehr schockiert sein. Ich bin noch nicht so wahnsinnig alt. Aber diese Filme, die lagen bei uns zu Hause als Videokassetten rum und ich habe die als Kind entdeckt und sehr gerne und sehr oft auch geguckt. Hatten in der ersten Hälfte den Soundtrack zu Silent Running bzw. Lautlos im Weltraum 1972 erschienen, unter der Regie von Douglas Trumbull, mit einem damals sehr jungen und ich glaube auch sehr charismatischen, im Vergleich zu heute, sehr charismatischen Bruce Dern. Der übrigens der Vater von Laura Dern ist, ganz nebenbei bemerkt. Wie gesagt, es gab noch einen weiteren Science-Fiction-Film, den ich sehr, sehr mochte oder auch immer noch mag. Ich habe ihn gerade gestern Abend mal wieder gesehen und festgestellt, ich mag diesen Film immer noch. Das ist ein Film, der wird unter Filmkonnoisseuren gerne mal verpönt. Denn er hatte ein sehr, sehr schweres Erbe zu tragen, denn es war die Fortsetzung zu einem Film, den man allgemeinhin als absolut zeitlosen oder als absolut zeitloses und stilprägendes Meisterwerk sieht, unantastbar als Beispiel unfassbarer, kreativer und einprägsamer Filmkunst wird dieser Film gesehen. Also wir reden heute über den Film 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen, und das ist nur indirekt eigentlich eine Fortsetzung zu Stanley Kubricks eben Meisterwerk 2001. 2010 basiert auf einem Roman von Arthur C. Clarke, den der als Fortsetzung zu 2001 geschrieben hat. Und man hat mit Absicht sehr lange gewartet, bis man dieses Buch verfilmte, um eben ja irgendwie zu vermeiden, dass man den Eindruck bekommt, es wäre eine Fortsetzung zu 2001. Sondern es sollte irgendwie so ein bisschen eigenständig dastehen und unabhängig von diesem Koloss an Filmmeisterwerk irgendwie funktionieren. Das ging nicht so ganz auf, denn man hat sich entschieden, auch Designelemente und überhaupt auch Schauspieler aus dem ersten Film von Stanley Kubrick hier noch einmal einzusetzen, um eben eine visuelle und auch narrative Brücke zu schlagen. Das heißt, in den ersten Minuten von 2010 sieht man eine Art Rückblick, man beobachtet einen Bericht, man liest einen Bericht in einem Computer und sieht dazu Stills, also einzelne Fotos, Standbilder aus dem ersten Film, um eben zu erfahren, was ist da eigentlich passiert und in welcher Perspektive fangen wir jetzt an. Und ich finde das, wie gesagt, ganz viele haben gesagt, es ist ja nicht zu vergleichen und schlechter Film und so weiter. Und der ist einfach ganz was anderes als Stanley Kubricks Film und will auch gar nicht irgendwie an diese Bedeutung rankommen, sondern er möchte einfach diese Geschichte weitererzählen und das noch mit so einem besonderen Dreh, der, wie ich finde, ganz gut gelungen ist. Also erstmal kurz zur Story. 2001 handelte ja davon, dass ein Raumschiff namens Discovery auf dem Weg zum Jupiter war, um dort das Erscheinen eines merkwürdigen Objektes zu untersuchen, dem sogenannten Monolithen. Das ist einfach nur so ein schwarzer Riesenquader, der da im Weltall schwebt, und man möchte wissen, wo kommt das Ding her, was ist das? Offensichtlich gab es den auch schon mal in kleinerer Ausführung auf der Erde. Kubrick schlägt da noch eine Brücke zur Entstehungsgeschichte des Menschen und so weiter. Der Kern der Handlung ist aber der, dass eben dieses Raumschiff dahin fliegt und das Schiff wird von 2 Astronauten gesteuert und einem Supercomputer namens HAL. Und dieser Supercomputer dreht an einem gewissen Punkt durch und fängt an, seine menschlichen Besatzungsmitglieder umzubringen. Und wir beobachten, wie einer dieser beiden den Kampf mit diesem Computer aufnimmt und letztendlich im Weltall verschollen geht. Und an der Stelle setzt jetzt 2010 ein. Wir begleiten den Wissenschaftler Haywood Floyd, der übrigens auch am Rande schon in 2001 auftaucht. Und Haywood Floyd ist sozusagen der Sündenbock für den Fehlschlag dieser Mission gewesen. Er wurde degradiert, hat also gar nicht mehr so viel mit dem Erforschen des Weltalls zu tun und lebt auf der Erde und ist mehr oder weniger traumatisiert oder frustriert, wie auch immer. Und es ergibt sich die Gelegenheit, dass ein russisches Raumschiff sich auf den Weg macht zum Jupiter, um eben einerseits die Discovery zu untersuchen und eben auch den Monolithen. Und wegen der angespannten Lage zwischen den Nationen Russland und USA gibt es dann Prämisse, dass die Russen auf keinen Fall alleine als erstes auf dieses Raumschiff dürfen. Wir schicken jetzt 3 amerikanische Astronauten mit, damit die aufpassen bzw. mit denen zusammen forschen. Und so passiert es dann. Haywood Floyd und 2 andere Astronauten, 2 Wissenschaftler, einmal der Konstrukteur des Raumschiffs und der Programmierer des ursprünglichen HAL-Computers. Diese 3 fliegen dann also mit dem russischen Raumschiff Alexei Leonov zum Jupiter und untersuchen dort eben natürlich einerseits das treibende Raumschiff und dann versuchen sie obendrein auch noch rauszufinden, was es denn nun mit dem Monolithen auf sich hat. Wie gesagt, ich mag diesen Film sehr, habe den als Kind gesehen, fand den damals schon so unfassbar spannend und war schon damals sehr begeistert, wie gut dieser Film funktioniert, ohne eben sehr viel aufregende Action, ohne viel Geschieße, ohne Ballern und vor allem ohne eklige Aliens. Das war damals für mich so die Prämisse oder das Wichtigste bei einem Science-Fiction-Film, dass das alles gehen muss ohne fiese Aliens. Und das macht dieser Film und der funktioniert. Ich mag die Charaktere, ich mag Roy Scheider sowieso sehr. In diesen wenigen Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, fand ich den immer sehr charismatisch und sehr toll. Und auch hier mag ich ihn sehr. Und auch hier ist die Ausstattung und die Effekte sicherlich auch kommt nicht an das Niveau von 2001 ran, aber es wirkt alles sehr, sehr stimmig. Es sieht cool aus, sie haben mit begrenzten Mitteln das Beste rausgeholt, also gerade so diese Raumschiffmodelle, das sieht schon alles ganz schön cool aus. Und auch die Geschichte, wie sie letztendlich dann narrativ einfach zu einem Ende geführt wird, fand ich cool und auch der Bogen zu 2001, dass eben tatsächlich auch nochmal teilweise Originalschauspieler hier auftreten, das fand ich auch irgendwie cool. Also ich mag den sehr. Regie hat hier Peter Hyams geführt, das ist ein Regisseur, der hat zum Beispiel noch den sehr coolen Outland mit Sean Connery damals gemacht und den weniger coolen End of Days mit Arnold Schwarzenegger. Ansonsten nicht mehr so wahnsinnig viel in den letzten Jahren. Musik von 2010 hat ein Komponist namens David Shire gemacht. Der hat vor allem in den 70er und 80er Jahren sehr viel Fernsehen und Filmmusik gemacht zu Filmen, die wir heute schlicht und ergreifend nicht kennen. David Shire hat hier einen sehr einfachen Stil. Er verwendet teilweise schon vorhandene orchestrale Werke, so wie das im Original von Stanley Kubrick auch passiert ist. Also sprach Zarathustra kommt hier natürlich sehr prominent. Dann gibt es hinten raus noch 1-2 andere halborchestrale Stücke. Da wird so ein bisschen gesampled, da wird mit Bläsersätzen und Hörner und so werden hier gesampled. Das klingt ganz cool, bisschen ungewohnt, weil der Rest des Soundtracks ist nämlich sehr Synthesizer-lastig und zwar ein ganz besonderer Synthi ist das. Der hat einen sehr eigenwilligen, na, ich nenne es mal fast schon billigen Klang. Also wenn man das so hört, denkt man sich, oh Gott, haben die nicht irgendwie einen besseren, teureren Synthesizer kriegen können für den Film? Das ist, glaube ich, eine Stilfrage. Das ist absichtlich so, dass das so klingt. Das wurde absichtlich so gemacht. Wie gesagt, nach heutigen Maßstäben klingt das alles ein bisschen plastik, ein bisschen billig irgendwie. Ich finde aber gerade dieser minimalistische, künstliche Soundtrack verursacht eine ganz besondere Atmosphäre, die immer so eine Mischung aus Faszination, aber es gibt auch immer so ein bisschen Ungewissheit, fast schon gruselartige Momente, die vor allem in den spannenden Sequenzen, die es auf jeden Fall gibt in diesem Weltraumabenteuer, eine ganz besondere Wirkung erzielen. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu 2010, das Jahr, in dem wir Kontaktaufnahmen aus dem Jahre 1984, komponiert von David Shire.
Das hier ist ein schönes Lied und es heißt Gelingendes Leben, gelingendes Leben. Ich sehe Leute, die nie entlassen werden und Betriebe, die florieren. Ich sehe Jugendliche mit Ausbildungsplätzen, die Drogen ignorieren. Ich sehe ehemalige Junkies im Fitnessstudio. Ich sehe schmucke Häuschen im Grünen mit Carport und Gästeklo.
Und das war's mit Soundtrack für diese Ausgabe. Wir haben heute Filmmusiken aus alten Science-Fiction-Filmen gehört, die ich als Kind sehr gerne gesehen habe. In der ersten Hälfte hatten wir den Soundtrack zu Silent Running bzw. Lautlos im Weltraum aus dem Jahr 1972, komponiert von Peter Schinkele. Und in der zweiten Hälfte den Soundtrack zu 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen, aus dem Jahre 1984, komponiert von David Shire. Das war's an dieser Stelle von mir. Danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.
Hier ist der Freie Rundfunk Erfurt Internet.